Das Meer ist ewig. 3:1. Raus aus den schweren Wanderschuhen und hinein in die federleichten, styropornen Badeschlarten. Weil es für einmal nicht in die Berge geht, sondern ab in den Süden, absolviert die Kleine daheim auf glitschigem Badezimmerboden schon mal einen Probelauf. Aber dann, als es soweit ist und die Kleine zum ersten Mal das Meer erblickt, möchte sie am liebsten wieder umkehren. Verschämt drückt sie das tränennasse Gesicht an die Fensterscheibe des Rücksitzes, darunter ein ausgedunkelter, fast schwarzer Sandteppich, an die senkrecht abfallende, zerklüftete Felsküste heranwuchtet. Das Meer stupst und flutet der Kleinen so seltsam das Herz. Die ganze Reise über hat sie wie ein aufgeregter Hund im Kofferraum geharrt und mit Schrecken festgestellt, wie der Abfahrtsort in ihrer Vorstellung mit jedem Kilometer kleiner und kleiner und unbedeutender wurde. Dieser kleine Taucher ist jedoch vergessen, als sie am nächsten Tag in ihren Styropornen nur mit einem neckisch über der Zehe gespannten Gummiring tragfähig gemachten Badeschlarpen durch den sandigen Pinienhain hinunter an den Strand läuft, wie von Sinnen direkt 10-20 Mal in die strudelnden, sprudelnden, langgezogenen weißen Kämme hinein. Atemlos setzt sie sich dann in eine Sandmulde, um für die restlichen Stunden des Nachmittags nichts anderes als das Meer zu betrachten. Bisher hat die Kleine nur Seen gesehen, eisige Bäche, stehende Gewässer, die am anderen Ufer wieder in begraste Hänge menschliche Behausungen und umgehend in mauerhohe Bergwälle übergehen. Das Meer aber ist ewig. Es wird am Horizont durch eine Linie beschnitten, aber nur für die Augen, damit diese dahinter, hinter dieser Linie, nicht einfach in das Loch der Ewigkeit hinabfallen können, denkt sich die Kleine. Nach einer halben Woche ist der Vater, der sich von der Kleinen, von Mutter und der Großen zu diesem Ferienziel ja hat überstimmen lassen, bereits braun wie ein dunkelbraunes Schokohähnchen. Faul und reglos liegt er unter der prallen Sonne, während die Mutter zum genüsslichen Rumzupfen an blasenlosen, dicken Wandersocken befreiten Füßen konfliktreiche Ratgeberromane liest. Fernab im nicht nass gepressten Sandteil kniet in silbergrauem Bikini die Große und baut an einer Ritterburg. Stunden, nein, tagelang baut die Große an dieser Burg und wird das riesige Burgareal mitsamt der Mauer über Nacht von der Flut unterspült, fängt die Große am nächsten Tag gleich wieder mit Aufbauen, Bullen, Festräten, Dekorieren ihres Ritterparks an. Junge Spanier brausen stinkend und lärmend beim Supermercato marblau dicht hinter der Playa an ihnen vorbei, weil sie vom Haar der Großen schwärmen, das wie Schilfgras silben ausbleicht unter dem duftenden Affenbrotbaum. Abends, wenn die Kleine den klebrigen Tag von der brennend trockenen Haut geduscht hat, steigt sie auf die Dachterrasse des Bungalows, um wieder in der Nähe des Meeres zu sein. Mit ausgestreckter Hand die Sonne zu greifen, die wie eine Riesin die Wäscheleine zwischen ihren feuchten, feuernden Mundwinkeln fasst und hinter der Linie verschwunden ist. Das Meer ist ja kein Ort, es ist nur eine Sehnsucht. Eine, die jetzt klart sich tief schluckt an Dimension und Schatten, während der Ort rundum verbleicht. So sind die Ferien bis zur Hälfte im Nu verflogen, als in der zweiten Woche plötzlich launige Wolken aus dem Nirgendwo auftauchen und Regen fällt. Alles riecht nach Tang, nach nassem Holz und bitterem Muscheln. Einmal bringt der Vater ein in Alufolie gewickeltes, dampfendes Huhn von einem einschlägigen Grill mit, das sie zu viert in fröhlicher Ausgelassenheit draußen unter dem feucht tropfenden Affenbrotbaum verspeisen. Zum Nachtisch gibt es dicke Nestle-Schokolade und Löcherkäse in gummiweichen Scheiben, denen die Kleine und die Große wie Ringe an ihre Finger stecken. Der Vater gerät beim siebten Tamtam zum delikaten Quattro von einem kleinen Bergsee ins Schwärmen. 2900 Meter über dem Meeresspiegel liegt er zwischen unbegehbarem Eis am Fuße eines Gipfels, über den die Biese Wirbelwinde aus Eiskristallen hinwegfegt. Gehen wir nächstes Jahr wieder ans Meer, sagen die Frauen. Doch nein, sagt der Vater, für den der letzte Cointreau einer zu viel war, was nur seine Frau erkennt. Nein, das Meer macht uns träge. Kurz vor der Abreise saust die Kleine noch einmal durch die Pinien hinunter an den Strand, füllt sich einen Maßbecher Meerwasser ab und montiert einen Deckel darüber. Als sie losfahren, ist das Meer von wilden Fransen überzogen, die gegen den Horizont in unzählige, schuppig-graue Kamelhöcker übergehen. Gischtblumen hängen über dem Abgrund. Auf der anderen Seite liegt ein riesiger Kontinent, sagt der Vater, der das Auto bravourös über das kurvige Küstensträßchen lenkt. Größer, als du dir vorstellen kannst, sagt er, den das Meer träge macht. Weil es jetzt in die umgekehrte Richtung geht, drückt die Kleine ihr Gesicht wieder beklommen an